Warum vermessen wir uns selbst? Wer hat dabei die Kontrolle über wen? Welchen Nutzen ziehen wir selber daraus? Und was haben Krankenversicherungen, große Unternehmen oder die Politik davon? Denia Schwarz hat sich wissenschaftlich mit diesen Fragen beschäftigt. Mit ihrer spannenden Arbeit zum Thema digitale Selbstvermessung gewann sie den Nachwuchspreis des Netzwerks Zukunftsforschung. Ende März sprach die Soziologin darüber in einer JBZ-Montagsrunde vor vollem Haus. Zuvor war Denia Schwarz beim Interview mit Stefan Walli. Zu einem neuen Podcast der JBZ begrüßt sich Reinhard Geiger. Bei der Vermessung des Selbst geht es um Fitness, Gesundheit, Wissen, Sicherheit, Produktivität und Selbstoptimierung. Die Palette reicht von der bekannten Smartwatch, die Schritte zählt und den Puls misst, bis hin zur Hightech-Kloschüssel. Die könnte permanent den Urin der Benutzer und Benutzerinnen analysieren und so ganz leicht den Arbeitgeber über eine Schwangerschaft oder eine beginnende Zuckerkrankheit informieren, damit aber auch über den rechtzeitigen Kündigungszeitpunkt, noch bevor die Angestellte selber davon erfährt. Mehr und bessere Daten können Politik und Wirtschaft dienen, zum Beispiel auch der Gesundheitsvorsorge. Doch der Grad zum Missbrauch ist schmal. Es wird immer leichter, präzise zu definieren, was als gesund oder krank, schön oder hässlich gilt. Eine fortschreitende Ausweitung der Selbstvermessung macht es zudem immer schwerer, zwischen Freiwilligkeit und subtilem Zwang zu unterscheiden.
In Zeiten, wo Wearables so was sind, was inzwischen fast jeder kennt, also tragbare Geräte, mit denen wir uns selbst tracken können, ist es natürlich die Frage, was macht das mit uns? Das war meine erste Frage. Ich habe das gesehen, wie das in meinem Umfeld immer mehr wurde, wie man sich selber immer mehr beobachtet hat und dann irgendwie sich in eine gewisse Richtung entwickeln wollte. Also meistens waren damit auch Zielvorstellungen verbunden. Und da habe ich mich einfach gefragt, was macht das mit uns?
Kannst du mir Beispiele nennen, was du hier meinst?
Wearables, das sind kleine Geräte, die man wirklich am Körper tragen kann. Die Smartwatch, klassisches Beispiel, weit verbreitet. Also etwas, womit ich meinen Puls am Handgelenk direkt in Echtzeit ablesen kann, womit ich meine Schritte zählen kann. Das ist so das einfachste Beispiel eines Wearables. Aber das geht auch viel weiter. Es gibt intelligente Kleidung, so nennt man die. So intelligent ist die gar nicht. Die macht eigentlich nichts anderes als diese Smartwatch, nur dass ich sie halt trage am Körper und dadurch gibt die ein bisschen validere Ergebnisse, weil sie eben am Brustkorb sitzt.
Warum interessiert dich das, wenn jemand wissen will, wie viele Schritte am Tag er geht?
Das geht los damit, dass man eben dann vielleicht auch seine Schrittzahl anpasst. Ich habe gesehen, ich habe heute noch nicht so viele Schritte gemacht, also gehe ich nochmal 3 Runden um den Block oder ich schüttel meine Hand so lange, bis ich diese Schrittzahl habe, weil das meistens ja auch dann auf meinem Smartphone eben ankommt und da kann ich das dann sehen, welche Schritte habe ich gemacht. Und da ist aber auch dann der Vergleich zu sehen, wie viele Schritte habe ich gemacht im Vergleich zu Freunden, Bekannten oder auch Unbekannten. Ich habe diesen Vergleich und dadurch habe ich vielleicht auch eine Motivation, noch mehr Schritte zu machen.
Insgesamt würden viele Menschen genau dieselbe Geschichte erzählen, aber dabei viel fröhlicher reinschauen als du jetzt. Nämlich, die würden sagen, ja, da werden wir fitter, da werden wir mobiler. Das ist doch gut, dass man einen Bezugspunkt hat, was normal ist.
So kann man das sehen, wenn ich das jetzt nur für mich persönlich mache und da nicht den großen Kontext aufmache, zum Beispiel jetzt den Druck habe, jetzt mehr Schritte zu machen oder fitter zu sein, dann ist das ein gutes Tool, um sich selber gesünder und fitter machen zu können. Wenn jetzt aber solche Geräte auch genutzt werden von Krankenkassen, um zu sehen, wie gesund ist denn jetzt mein Vertragsnehmer oder wie fit hält er sich, und dann kann man das dann auch noch übertragen darauf, dass ein sogenannter Health Score geschaffen wird und darüber dann eben auch Krankenkassenbeiträge gestaffelt werden können. In den USA gibt es Krankenkassen, die das genauso schon umsetzen. In Deutschland gibt es die AOK, die an so einem Instrument arbeitet. Aber es gibt auf jeden Fall viele Unternehmen, die genau daran arbeiten. Und da gibt es dann direkt die großen gesellschaftlichen Fragen.
Ich sehe schon, da ist wirklich jetzt eine Entwicklung in die Zukunft, dass wir genauer wissen können, wie sehr wir uns bewegen, vielleicht auch genauer, was wir essen, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen. Warum ist es eigentlich schlecht, wenn die Krankenkassen bei uns unterschiedliche Prämien berechnen, je nachdem, wie viel sich jemand bewegt?
Wir sind ja in einer recht solidarischen Gesellschaft, die auf dem Prinzip beruht, dass wir zumindest im Krankenkassensystem alle den gleichen Beitrag bezahlen in der gesetzlichen Krankenkasse und auch alle den gleichen Dienst dann in Anspruch nehmen können. Das löst sich in dem Moment auf, in dem das eine individuelle Geschichte wird. In dem Moment, wo da steht, ich habe jetzt diesen und diesen Fitnesslevel und dadurch bekomme ich einen besseren Beitrag oder Zuschüsse oder Sonderleistungen und jemand anders eben nicht. Dann kommen erstmal Fragen der Ungleichheit. Also kann ich mir so ein Gerät leisten? Bekomme ich das von der Krankenkasse oder muss ich mir das selber erstmal holen, um danach dann eben überhaupt diesen Score liefern zu können? Aber es gibt auch ganz große Beispiele. Nehmen wir China. Die haben jetzt gerade das Social Credit System entworfen. Zu Beginn meiner Arbeit habe ich das gesehen und dachte, nein, das ist unrealistisch. Das können die gar nicht umsetzen. Das kann gar nicht so funktionieren. Aber jetzt sind die ersten Testläufe tatsächlich gelaufen. Und da geht es halt darum, ein System zu implementieren in diesem Staat, was die Gesamtheit der Daten seiner Bürger sammelt. Und dadurch hat jeder Bürger einen Social Score. Der ergibt sich aus der Kreditwürdigkeit dieses Bürgers, aus, habe ich Rechnungen rechtzeitig bezahlt, wie gesund bin ich, welche Leistung nehme ich in Anspruch, bin ich vielleicht Straftäter, habe ich einen Strafzettel bekommen. Verschiedenste Kleinigkeiten werden da gesammelt und dann eben zu einem Score aggregiert. Das bestimmt dann danach, welche Wohnung ich mieten darf, welchen Job ich antreten darf, welche Verkehrsmittel ich nutzen darf. Das ist bei den Testläufen darin geendet, dass sehr viele nicht zur Arbeit gekommen sind, weil sie diese Verkehrsmittel nicht nutzen durften, weil sie diesen Score nicht hatten. Wenn man nicht an diesen gesellschaftlichen Prozessen teilnimmt, dann hat man keine Chance, diesen Score überhaupt aufzubauen. Ein Entziehen aus diesem Programm wird überhaupt nicht mehr möglich. Man kann sich auch nicht mehr dagegen stellen, weil dann ist man einfach völlig aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Soll ich jetzt ganz entspannt zurücklegen und sagen, ja, wir sind ja keine kommunistische Diktatur, sondern wir sind ein Rechtsstaat mit Demokratie und da droht das Problem nicht.
Das kann man so abhandeln, dann wäre ich jetzt fertig. Dann könnte man jetzt aufhören, das zu analysieren. Aber natürlich ist es die Frage, ob so ein Extrembeispiel, das wird jetzt nicht wirklich Nachahmer in Europa finden, aber es gibt das eben im kleinen Maßstab. Wenn man das jetzt im kleinen Maßstab auf beispielsweise Krankenkassen überträgt, dann würden sich viele die Haare raufen und sich fragen, ja, und wo geht das dann in Zukunft hin? Muss ich dann jetzt horrende Beiträge zahlen, nur weil ich dieses Gerät nicht benutzen möchte, weil ich meine Daten nicht weitergeben möchte? Also da ist wirklich eine Frage auch der Freiwilligkeit mit verbunden.
Was da jetzt vielleicht ganz interessant ist, jetzt bieten Krankenkassen so etwas ja in der Regel freiwillig an. Liefer uns deine Daten, überprüfe deine Gesundheit, dann bleibst du gesünder und wir belohnen dich mit geringeren Beiträgen. Diese Freiwilligkeit, das könnte natürlich sein, wird irgendwann zum Zwang, wenn eine kritische Masse an Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewonnen ist. Dann ist es klar, dass der, der nicht mitmacht, abweicht. Glaubst du, es wird diesen Punkt geben, wo diese Selbstvermessung auch in einem System, das demokratisch ist, zum Zwang wird?
Aber es ist definitiv eine Tendenz zu erkennen, dass diese Technologien sich ausbreiten. Auf allen Ebenen. Auf der individuellen Ebene, wo ich mich selbst vermesse, auf der Organisationsebene, wo der Arbeitnehmer Daten über mich haben möchte, aber auch eben auf der politischen Ebene, wo es dann eben um die Gestaltung beispielsweise, weil wir es jetzt die ganze Zeit hatten, des Krankenkassensystems geht. Es ist anzunehmen, dass sich das ausbreitet und dass dieser jetzt noch sanfte Zwang zunehmen wird.
Ich weiß von dir, dass du nicht beruhigt sein wirst, wenn ich sage, gut, aber die Daten bleiben beim Individuum. Das Individuum erfährt nur, was eine normale Form des Bewegens ist und kann sich ja dann selber anpassen, ohne dass jemand Dritter es erfährt. Selbst wenn die Daten und diese Messung an einem Standard beim Einzelnen bleiben, weiß ich von dir, dass du das nicht großartig findest.
Weil sie nun mal nicht beim Einzelnen bleiben. Und weil selbst diese niederschwellige Form der Selbstvermessung, jetzt Beispiel über die Smartwatch oder über eine App, wo ich nicht mal irgendein Gerät bei mir am Körper trage, sondern ich habe nur dieses App, in der ich mein Essverhalten eintrage oder mein Schlafverhalten messe oder dergleichen. Diese App ist einem in der Regel wirtschaftlichen Unternehmen angegliedert, was meine Daten ja auch wiederum verwertet. Da weiß ich eben nicht, was das Unternehmen mit meinen Daten macht. Ich mag davon vielleicht irgendwie auch einen Nutzen haben, aber da ist dann eben die Waage aufgemacht, inwiefern meine Daten nicht gewisse Zielvorstellungen auch reproduzieren.
Ein Schlüsselbegriff bei dir ist auch immer die Frage nach dem, was gesund ist, was normal ist. Sind das nicht die harmlosesten Wörter der Welt?
Einerseits ja, andererseits überhaupt nicht, denn das wird gerne immer wahrgenommen als eine wissenschaftliche Tatsache. Das ist gesund. Aber selbst die WHO ist in ihrer Definition von dem, was gesund ist, relativ schwammig. Das ist also anscheinend gar nicht so einfach zu sagen, was ist gesund. Genauso wie nicht einfach zu sagen ist, was ist schön oder was ist nicht schön. Seit wann gibt es den BMI? Wer sagt denn, das ist jetzt gesund? Also es gibt auch Kritik am Body Mass Index. man sieht das ja auch über die Zeit, wenn man das historisch betrachtet, dass sich das immer wieder verändert. Dass gerade bei normalgewichtig oft soziale und historische Verhältnisse mit hineinspielen. Vor einigen hundert Jahren war das Schönheitsideal ein völlig anderes, als das es heute ist. Ganz abgesehen davon ist in diesen Fitness-Apps auch gar nicht die Frage nach dem, was ist gesund, sondern da geht es dann, wer ist am leistungsfähigsten. Und da sind oft halt auch Fragen in Richtung Burnout mit verbunden, weil da dann wirklich Vorstellungen in der Gesellschaft grassieren, die mit dem medizinischen Wort gesund überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben. Wenn ich mich jetzt mit einer App zu Höchstleistung trieze, dann hat das mit dem Wort gesund in der Medizin wirklich gar nichts mehr zu tun.
Wir erleben über diese Geräte, dass wir immer mehr Standards auf einer täglichen Basis beachten. Ein Standard der Kalorien, ein Standard der Bewegung, einen Standard der Anzahl der Rechtschreibfehler, nachdem wir Mails schreiben, anstatt zu telefonieren. Wir erleben immer mehr Standards, immer öfter, die auch immer genauer gemessen werden. Mhm. Woher kommen diese Standards dann?
Das sind meistens Durchschnitte, die sich durch diese ganze Datenerhebung gebildet haben. Irgendwann wurde dann innerhalb dieser Riesenmasse, das wurde auch beschrieben als der Homo Moen, der Durchschnittsmensch, der geschaffen wurde. Dieser Mensch existiert nicht, der hat auch nie existiert. Genauso wie es das menschliche Genom, so wie es im Durchschnitt geschaffen wurde, gar nicht gibt. Aber daran orientiert sich das dann. Das ist irgendwo in der Mitte, wurde da was ausgerechnet, so, und das ist jetzt der Idealwert. Dahin sollten wir streben.
In diese Richtung rasen wir alle, während versehentlich die Gesellschaft ändert und in 10 Jahren ein ganz anderes Ideal gefragt wird.
Eventuell, ja. Natürlich sind da auch medizinische und naturwissenschaftliche Komponenten, die rein rational geschaffen sind, natürlich auch dahinter. Aber die sind eben nur eine Komponente.
Das bedeutet, ich ernähre mich jetzt genau, wie es die App sagt, und in 10 Jahren habe ich es mir angewohnt und dann erfahre ich, jetzt läufst du von hier in eine andere Richtung, weil das war ein Irrtum. Normal ist jetzt was anderes.
Eventuell, ja. Man spricht ja auch gerne von der Normalisierung. Also normal ist nicht normal. Also werden halt Normen geschaffen. Deswegen spricht man in der Soziologie auch gerne von Normen, von Werten, die eben auch sozial konstruiert sind. Das sind keine Axiome.
Und als Zukunftsforscherin argumentierst du jetzt diese Zunahme der Normen, die uns immer häufiger begegnen, uns immer häufiger motivieren, uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Diese Normen werden alle paar Jahre mehr und sind näher an uns und sind präsenter.
Ich würde nicht sagen, dass die Normen zunehmen, aber es war schon immer so, dass die sich verändert haben und auch da waren. Und das ist natürlich auch eine Schablone, die wir brauchen, um zu wissen, das ist ja Orientierungswissen, was wir brauchen, um uns zu entwickeln. Aber vielleicht hat die Hinterfragung, solange sie nicht durch die Zahlen quasi legitimiert wurde und irgendwie so diese Wissenschaftlichkeit verliehen bekommen hat, eher stattgefunden. Vielleicht haben wir dann eher mal nachgefragt, so, ist das jetzt wirklich das, was ich will, oder ist das etwas, was eben gesellschaftlich irgendwie Druck auf mich ausübt. Dadurch, dass das jetzt ein Programm für mich ausspuckt und es dadurch irgendwie eine Berechenbarkeit bekommen hat, hinterfrage ich das vielleicht nicht mehr, weil es eben so eine wissenschaftliche Aura bekommen hat.
So scheinbar wissenschaftliche Standardvorgaben der Normalität bestimmen immer mehr, was ich am Tag tue.
Genau, und da sind nämlich dann auch viele Bewegungen mit drin, die nicht unbedingt wissenschaftlich eigentlich unterlegt sind. Ob ich mich jetzt vegan ernähre oder nicht, ob ich mich jetzt vegetarisch ernähre oder nicht. Es gibt so viele verschiedene Bilder in puncto Ernährung. Da gibt es völlig verschiedene Konzepte, die wahrscheinlich alle ihre Berechtigung haben. Aber oft gibt es dann so eine große Bewegung in eine Richtung und da gehe ich dann vielleicht mit, weil ich es nicht hinterfrage. Und erst recht nicht, wenn diese kleine Maschine mir dann sagt, das ist jetzt gerade das Richtige.
Und umso mehr so Normen sind, wie du sie beschreibst, die immer näher sind, desto höher ist der Prozentsatz meines Lebens, dass ich mit meinem Handeln diesen Erreichen der Normen unterwerf, anstatt Freiheit zu haben.
Zumindest, wenn ich nicht weiß, dass ich diese Sachen hinterfragen sollte. Es geht auch wirklich darum, das ist auch meine Arbeit, dass ich eben da Aufklärungswissen schaffen möchte, dass man eben dort wieder gestaltend eingreifen kann.
Du hast mir erzählt, das Ganze ist nicht nur ein kritischer Blick auf die Gegenwart und ein kritischer Blick in die Zukunft, sondern du hast ja mit Philosophie auseinandergesetzt und du weißt, diese Gedanken hat es auch schon gegeben, lange bevor wir Mobiltelefone und Smartwatches hatten. Was ist da dieser Kontext, dieser Kritik an dem Normalen?
Ich habe das mit Foucault untersucht, mit seinem Konzept der Gouverné-Mentalität, wo es viel um Fremd- und Selbstführung geht, wie diese ineinander greift. Inwiefern sind wir fremdgeführt und inwiefern können wir selbst damit uns integrieren? Und er hat mit der Gouverné-Mentalität ein Regierungssystem beschrieben, was den Bürger aktiviert. Er kann selber Teil der Regierung werden, indem er eben durch seine Selbstführung sich dort integriert. Er beschreibt Technologien des Selbst und darunter habe ich diese Selbstverbesserungstechnologien gefasst. Und darin kann sich wirklich der Bürger selbst aktivierend mit in die Regierung einbringen, indem er eben diese Mentalität verfolgt, die durch die Regierung auch geschaffen wird. Das ist ein bisschen komplex. Das zeigt sich alleine nur dadurch, das Wort Gouverné-Mentalität, das besteht aus einem Teil Regieren, Gouverné und Mentalität, die Mentalität. Das heißt, durch die Schaffung einer Mentalität bin ich selber gewillt, auch mich selbst einzubringen. Das heißt, ich brauche gar keinen Zwang mehr, um irgendwie es zu schaffen, dass Bürger sich eher in die eine Richtung als in die andere bewegen, sondern ich schaffe eine Mentalität und dadurch ist ein Raum geschaffen, in dem der Bürger sich mehr oder weniger frei bewegen kann, aber halt eher in die Richtung als in die andere.
Also diese ganzen Strukturen, und mit Foucault argumentierst du, dass wir immer größere Teile unseres Lebens konform der herrschenden Logik verbringen, obwohl wir das in dem Moment freiwillig entscheiden, so zu tun, weil wir auf einer schiebenden Ebene sind, wo uns Daten, Normalitätsdefinitionen vorgeben, in diese Richtung zu gehen.
Genau, wir befinden uns ja in gesellschaftlichen Strukturen, aus denen wir uns so leicht auch nicht herauslösen können. Das fängt bei der Sozialisation an, dass wir mit der Erziehung gewisse Werte mitnehmen, gewisse Normen. Ich muss in der Schule gut sein, ich muss danach in der Universität am besten noch gut sein, ich muss gutes Geld verdienen. Und da nehmen wir schon ganz viel mit. Und durch diese Strukturen bekommen wir eben auch diese Werte und Normen mit vermittelt. Und wenn wir uns danach eben nicht verhalten, ist auch mit Sanktionen zu rechnen.
Und jetzt müssen Schüler, Schülerinnen, Studierende nicht nur den Notendurchschnitt bringen, sondern jeden Tag auf 4.500 Schritte gegangen sein.
Zum Beispiel, es gibt in den USA eine Universität, die Oral Roberts Universität, die genau das umsetzt. Die hat sich die Whole Person Education auf die Fahne geschrieben und da wird wirklich jeder Student verpflichtet, ein Fitnessarmband zu tragen. Und wenn man sich nicht genug bewegt, wird man erstens vorgeladen zum Gespräch und diese Bewegung läuft sogar zu 20% mit in die Endnote mit ein.
Heute zu Gast war Denia Schwarz aus Aachen. Der Titel ihrer ausgezeichneten Masterarbeit lautet »Zur neuen Tiefenschärfe des vermessenen Selbst im Kontext der Digitalisierung. Selbstvermessung als Indiz eines Wandels für Mensch, Leben und Gesellschaft durch digitale Technologien«.